HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand. Herzlich willkommen. Anomalie, das heißt ja so viel wie Unebenheit oder Unregelmäßigkeit, es entspricht einfach nicht der Norm. Im Hörbuch von Hervé Letellier mit genau diesem Titel, Die Anomalie, da geht es um eine Welt, in der es irgendwie verrückt zugeht. Das ist eines der vier Hörbücher, die wir Ihnen heute vorstellen möchten. Wir sprechen auch über eine Lesung des Romans Was wäre wenn? Von Lizzie Doron. Eine lahme Ente und ein blindes Huhn stehen im Mittelpunkt des heutigen Kinderhörbuchs. Und wir beginnen mit einer Autobiografie des Künstlers Ai Weiwei, geboren 1957 in Peking. Er wurde ja international bekannt mit seiner Teilnahme an der Dokumenta 12 im Jahr 2007 war das. Der Menschenrechtsaktivist und Regimekritiker gehört zu den bekanntesten und bedeutendsten Künstlern der Gegenwart und er nahm 2015 nach der Aufhebung eines Reiseverbots eine Gastprofessur an der Akademie der Künste in Berlin an, wo er danach mehrere Jahre lebte. 2019 zog er mit seiner Familie nach Cambridge in England. 1000 Jahre Freud und Leid, das ist eine Autobiografie von Ai Weiwei. Dorothee Meyer-Karwig, was steht denn dabei im Mittelpunkt? Seine Lebensgeschichte oder doch eher seine Kunst?
Ja, das lässt sich bei ihm gar nicht so leicht trennen, da seine Kunstwerke immer auch einen autobiografischen beziehungsweise gesellschaftspolitischen Hintergrund haben. Und interessanterweise beginnt er in seiner Autobiografie mit dem Leben seines Vaters und er erklärt auch zu Anfang, warum. Da hören wir mal rein, es liest Stefan Wilkening.
Ich wurde im Jahr 1957 geboren, 8 Jahre nach der Gründung des neuen Chinas. Mein Vater war damals 47. Als ich noch klein war, sprach mein Vater selten über die Vergangenheit, weil alles in den dichten Nebel der vorherrschenden politischen Darstellung gehüllt war und jede Erkundigung nach den Fakten das Risiko barg, einen so furchtbaren Rückschlag auszulösen, wie man ihn sich gar nicht ausmalen wollte.
Also Ai Weiwei hat nun nachgeholt mit dieser Biografie, was in der Kulturrevolution verboten war. Er rollt die Geschichte Chinas von Beginn des 20. Jahrhunderts aus auf. Und das führt dann auch zu einem großen Verständnis der Gegenwart und auch zum großen Verständnis der Kunst von Ai Weiwei.
Was hat denn den Vater von Ai Weiwei geprägt?
Der Vater Ai Jing wurde 1910 als Sohn eines reichen Grundbesitzers geboren und trotzdem wurde er dann enger Vertrauter Mao Zedongs und Chinas einflussreichster Dichter. Allerdings einer, der auch im kommunistischen System Kritik übte. Und im Zuge der Kulturrevolution wurde er dann als Rechtsabweichler gebrandmarkt und man verurteilte ihn zu Verbannung und Zwangsarbeit. Der Vater Ai Jing musste also in die Verbannung, dort niedrige Arbeiten verrichten, unter anderem Latrinen putzen und er lebte eine Zeit lang sogar allein mit seinem Sohn in der Verbannung und zwar unter sehr erbärmlichen Verhältnissen, sogar in einer Erdhöhle. Öffentliche Anklagen, Denunziationen gehörten außerdem zu diesem Leben dazu.
Auf diesen Veranstaltungen wurden Personen, von denen man meinte, sie hätten gegen die Grundsätze des Maoismus verstoßen oder Maos Wünsche missachtet, öffentlich verurteilt, kritisiert, gedemütigt und sogar körperlich misshandelt, in einer Form des Kampfes, die der Gewalt eines Mob gleichkam. Die Kulturrevolution, die in Beijing gestartet worden war, breitete sich rasch über das ganze Land aus und hetzte überall ungehobelte, rachsüchtige Pöbelhaufen auf. Wie trockenes Kleinholz warteten sie nur auf einen Funken, um ihr Feuer zu entfachen. An solchen Tagen musste Vater viele Kilometer zum Veranstaltungsort gehen, wo er sich zu den anderen Rinderdämonen und Schlangengeistern aus nah und fern gesellte, die alle in einer Reihe vor der Bühne standen, gegenüber den revolutionären Massen, die nur darauf warteten, ihre gerechte Empörung lautstark zu äußern. Bisweilen gingen öffentliche Denunziationen der Übeltäter einher mit der Verkündung von Urteilen bezüglich aktiver Konterrevolutionäre, die unverzüglich zum Hinrichtungsplatz gezerrt wurden. Dort verfolgten Zuschauer aller Altersgruppen dann mit einer morbiden Faszination deren Tod.
Tja, also eine sehr, sehr schlimme Zeit. Die Kulturrevolution endete dann erst mit Maos Tod im Jahr 1976. Und der Vater Ai Jing wird dann später sogar rehabilitiert. Und es folgt für die ganze Familie eine relativ ruhige Phase. Und jetzt beginnt die eigentliche Geschichte von Ai Weiwei. Wir hören dann also, dass er 1981 nach New York ging und da Allen Ginsberg unter anderem kennenlernte und sich von Marcel Duchamp und Andy Warhol inspirieren ließ. Zurück in Peking hat er dann eine Galerie eröffnet für experimentelle Kunst und wurde mehr und mehr zum politischen Konzeptkünstler. Immer wichtiger wurde ihm dabei auch das Internet. Also er begann 2005 mit einem Blog zu gesellschaftspolitischen Themen, aber auch zu Kunst und Architektur. Und immer wieder hat er darin auch Kritik am Staat geübt. Und auf solche Veröffentlichungen folgten dann immer mehr Repressionen. Also 2009 wurde sein Blog gesperrt, dann wurde sein Atelier in Shanghai niedergerissen. Und 2011 wurde Ai Weiwei schließlich verhaftet und mit einem Sack über dem Kopf in ein geheimes Gebäude gefahren.
Nach etwa 40 Minuten völliger Stille wurde ich aufgefordert, aufzustehen, und mir wurde die Kapuze abgenommen. Ich sah mich einer großen, muskulösen Gestalt gegenüber, wie man sie in einer einschlägigen Filmszene erwarten würde. Ich spürte, dass er die Situation auskostete. Ein kleinerer Mann tastete mich ab und nahm mir Gürtel, Handy und Geldbörse ab. Dann fesselte er meine rechte Hand mit Handschellen an die Stuhllehne. Die Handschellen waren schwer und eiskalt. Ein junger Mann in einem Trainingsanzug von Nike, er sah ein wenig wie ein Sportler aus, saß einen Meter von mir entfernt auf einem Stuhl und beobachtete mich unverwandt, die Hände flach auf die Schenkel gelegt. Mit seinem jungen Gesicht blickte er mich aus seinen schmalen Augen mit den schweren Lidern nichtssagend an. Einem derart ausdruckslosen Blick sollte ich in den kommenden Tagen öfter begegnen. Es war, als würde mich eine steinerne Statue anstarren.
In den folgenden Tagen wird er jetzt täglich verhört und auch gedemütigt und soll sich wegen angeblicher Wirtschaftsverbrechen verantworten. Erst nach 81 Tagen und internationalen Protesten wurde Ai Weiwei wieder freigelassen. Den Pass bekam er aber erst 4 Jahre später, nämlich im Juli 2015 zurück, und Sie haben es vorhin erzählt. Ai Weiwei zog dann nach Berlin und hier endet dann auch die Autobiografie. Inzwischen hat er auch Deutschland stark kritisiert und dann verlassen und wohnt jetzt mittlerweile eben in England.
Also das klingt nach einem Hörbuch, das man mal nicht so einfach nebenher hören kann. Das ist ja einerseits eine Autobiografie, aber es klingt doch fast wie eine Geschichtsstunde.
Ja, insgesamt sind es ja sogar mehr als 14 Geschichtsstunden, von denen mich allerdings keine gelangweilt hat. Und eigentlich ist es auch sehr leicht und gut geschrieben. Es ist eine Autobiografie, die mich gerade in dieser Mischung aus Persönlichem und Politischem sehr beeindruckt hat. Und ich habe es wirklich sehr gern gehört.
Wir hören hier die markante Stimme von Stefan Wilkening. Das ist ja ein Schauspieler, den wir auch vom Schauspiel Frankfurt kennen.
Ja, außerdem war er beispielsweise bei den Münchner Kammerspielen, am Bayerischen Staatsschauspiel. Und seit 10 Jahren ist er als freier Schauspieler und Sprecher für Hörfunk, Hörbuch und Filmproduktionen unterwegs. Also insgesamt sehr umtriebig.
Wie passt da Ihrer Meinung nach zum Text von Ai Weiwei?
Ja, ich habe es gerade noch mal gemerkt. Er hat ja so eine sehr körperliche Stimme. Das passt auch zu dieser starken Körperlichkeit des Künstlers Ai Weiwei. Er hat dann auch eine sehr sonore Stimme und damit ist er eigentlich ein sehr angenehmer Begleiter, der emotional immer sehr am Boden bleibt, also nie aufdreht, sondern wirklich recht sachlich bleibt. Vielleicht mal mit einem kleinen ironischen Unterton hier, einer leicht melancholischen Einfärbung da, also mehr nicht. Das reicht aber gerade bei solch einer langen Hördauer.
1000 Jahre Freud und Leid, so heißt die Autobiografie, das Hörbuch von Ai Weiwei. Stefan Wilkening ist der Sprecher. Es sind 2 MP3-CDs, 14 Stunden Hörzeit zum Preis von 38 Euro. Erschienen ist dieses Hörbuch in der Hörverlag und es erscheint am 2. November im Buchhandel. Sie hören H2 Kultur, die Hörbuchzeit. Die Anomalien, so heißt ein Roman von Hervé Letellier. 2020 erhielt er dafür den Prix Goncourt. Hervé Letellier wurde 1957 in Paris geboren. Er veröffentlichte Romane, Erzählungen, Gedichte und Kolumnen. Der Roman, ich habe es gesagt, hat den Prix Goncourt erhalten, den höchsten literarischen Preis in Frankreich. Es ist gleichzeitig in Frankreich ein Bestseller geworden. Dorothee Meyer-Karwick, das klingt schon mal verheißungsvoll. Um was geht es denn in diesem Roman?
Ja, der Autor stellt in diesem Roman eine ganz einfache Frage, nämlich die, was passiert, wenn es uns plötzlich doppelt gäbe? Und er spielt das Ganze durch anhand folgender Situation. Im März 2021 kommt eine Boeing 787 auf dem Weg von Paris nach New York durch einen elektromagnetischen Wirbelsturm. Und die Passagiere denken in den heftigen Turbulenzen, ihr letztes Stündlein habe geschlagen, doch dann plötzlich ist alles vorbei, das Flugzeug fängt sich wieder, die Sonne scheint und die Landung in New York glückt. Aber dann, im Juni, 110 Tage später, will dieselbe Boeing mit denselben 243 Passagieren ein zweites Mal in New York landen. Und der Flugkapitän David Markle versteht überhaupt nicht, warum sich der Lotse so anstellt und ihn immer wieder fragt, wer er sei und ob er wirklich gerade aus Paris komme. Captain Markle hält es lange für einen Scherz, glaubt, seine Kollegen würden ihn veralbern. Aber dann, hören wir mal rein, es liest Camille Jamal.
Eine neue Stimme meldet sich in der Gegensprechanlage, schärfer, und der Akzent ist diesmal texanisch. Air France 006? Ich bin Admiral John Butler von der USS Harry S. Truman. Immer noch steht ein ironisches Lächeln auf Markles Lippen. Grüß dich, du Sackgesicht von John Butler. Ist gut, Frankie. Du kannst jetzt die Nummer mit den Akzenten aufhören, ist echt nicht mehr lustig. Kapitän Markle, hier ist wieder Admiral Butler. Sie stehen jetzt unter Kontrolle von zwei unserer FA-18 Hornet. Einer ist gleich hinter Ihrer Boeing in Abfangposition und der andere, schauen Sie bitte nach Steuerbord. Markle verdreht die Augen hoch zur Decke, aber wendet den Kopf. Einige Meter entfernt von der Spitze des rechten Flügels fliegt ein Hornet, bewaffnet mit seinen 10 Luft-Luft-Raketen. Der Pilot im Cockpit macht ihm ein Handzeichen. Befolgen Sie nun unsere Anweisungen.
Tja, CIA, FBI, der Präsident der Vereinigten Staaten, alle werden informiert und fragen sich, sind es Terroristen oder Irre oder was ist da eigentlich los? Eine riesige Maschinerie wird jetzt in Gang gesetzt. Die landende Maschine wird erst einmal festgehalten. Gleichzeitig werden die schon im März gelandeten identischen Passagiere aufgesucht und ebenfalls in Gewahrsam genommen. Und es wird ein Team von Wissenschaftlern daran gesetzt, zu klären, was da eigentlich passiert ist. Der Wahrscheinlichkeitstheoretiker Adrian Miller und seine Kollegin Doktorandin Tina Wang vom MIT sind ebenfalls dabei. Sie waren schon nach dem 11. September 2001 beauftragt worden, für alle möglichen Gefahrensituationen, auch die ganz unwahrscheinlichen, ein Handbuch zu konzipieren.
Nichts haben sie außer Acht gelassen. Hätte das Pentagon sie gebeten, alle möglichen Antworten auf Kopf oder Zahl zu ermitteln, hätten sie derer drei ins Auge gefasst. Kopf, Zahl und den seltenen Fall, da die Münze beschlösse, auf der Kante, in der Vertikalen, zur Ruhe zu kommen. Aber 10 Tage, nachdem sie im April 2002 ihren Bericht abgegeben haben, schickt ihn das DOD, das Department of Defense, mit einer Frage zurück, die jemand mit rotem Filzstift darauf geschrieben hat. Und wenn wir mit einem Fall konfrontiert sind, der keiner der durchgespielten Situationen entspricht? Tina verdreht die Augen zum Himmel. Dann also die Hypothese, dass die Münze in der Luft hängen bleibt. In 5 Tagen fügen sie noch für jenen Fall, der keiner der durchgespielten Situationen entspricht, ein letztes Protokoll hinzu. Während Tina und Adrian überall sonst die Empfehlung aussprechen, dass nur ein einziger ziviler oder militärischer Verantwortlicher die Einhaltung des Protokolls überwacht, entscheidet die Mathematikerin, dass in Anbetracht des irrationalen Charakters der ein solches Protokoll rechtfertigenden Ereignisse die Verantwortung einem Tandem von Wissenschaftlern anvertraut werden soll. Und sie setzt ihren Namen und den von Adrian Miller ein.
Tja, und nun sollen diese beiden mit anderen Wissenschaftlern überlegen, warum also die Münze in der Luft hängen geblieben ist.
Also es ist schon alles ein bisschen verrückt. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass es sowas geben kann. Aber wäre das rein theoretisch denkbar, dass es zu solch einer Situation kommen könnte?
Also die Wissenschaftler haben in diesem Roman mehrere Ideen dazu. Da ist einmal die Stringtheorie. Das hat was mit den sogenannten Wurmlöchern im Universum zu tun und ist ziemlich kompliziert. Dann gibt es die Idee, dass irgendjemand alles kopiert hat mit so einer Art riesigem 3D-Drucker. Die Frage ist dann nur, wer war das und wo steht dieser riesige Drucker? Und die dritte und vielleicht wahrscheinlichste Idee ist, unsere Realität ist eh nur Fiktion, also Einbildung.
Also das sind die theoretischen Überlegungen zur Ursache, aber dann gibt es ja noch rein praktische Probleme für die Doppelgänger.
Ja, also, ziemlich große Probleme sogar, die Hervé Letellier genüsslich anhand von ein paar der Passagiere durchspielt. Ja, da gibt es ja viele Möglichkeiten und Probleme, also beispielsweise die friedliche Koexistenz. Aber was macht man dann mit der Familie, mit Haus, Gehalt und Rente? Muss man die dann teilen? Dann im Flugzeug war auch ein Auftragskiller unterwegs. Und was macht der jetzt mit seinem Doppelgänger? Ein Mann ist dabei, dessen Doppelgänger zusehen muss, wie er selbst am rasch gewachsenen Krebs stirbt. Dann gibt es noch einen Autor, der sich im Frühjahr nach der ersten Landung umgebracht hat und jetzt als Doppelgänger wieder lebt und erleben muss, dass erst sein Tod ihm Ruhm einbringt. Und der hat dann übrigens den Roman »Die Anomalie« geschrieben. Und ja, spätestens da kam ich mir beim Hören vor wie in einer Art Spiegelkabinett. Also es schwirrt einem da schon der Kopf.
Also es klingt schon spannend, aber auch ein bisschen konstruiert.
Ja, es ist ein Gedankenexperiment. Der Autor, der auch Mathematik studiert hat, gehört ja zur Autorengruppe Olipu. Übersetzt ist das die Abkürzung für Werkstatt für potenzielle Literatur. Und die Mitglieder haben es sich zur Aufgabe gemacht, in ihrer Literatur besondere Aufgaben zu lösen. Also einer von ihnen hat beispielsweise einen Roman geschrieben, der ganz ohne E auskommt. Oder hier ist es eben eine Konstruktion einer besonderen Wirklichkeit.
Ist diese durchgespielte Konstruktion denn schlüssig? Also schließt sich der Kreis der Geschichte am Ende?
Ja, also insgesamt ist es schon sehr spannend, aber nein, die Einzelschicksale binden sich leider nicht. Also manches wirkt nicht zu Ende erzählt. Dennoch habe ich diesen Roman sehr gerne gehört. Also der Autor schreibt mit sehr großem Geschick und Spannung und auch sehr viel Witz übrigens. Das hat mich sehr gefesselt und auch sehr gut unterhalten. Und dazu kommt in diesem ungekürzten Hörbuch noch der großartige Interpret.
Ja, das ist Camille Jamal. Ich habe den als Hörbuchinterpreten noch gar nicht gehört oder von ihm nichts gehört.
Nee, ich auch nicht. Camille Jamal hat Schauspiel an der Otto-Falkenberg-Schule in München studiert, hat danach an verschiedenen Theatern gearbeitet und im Fernsehen konnte man ihn beispielsweise auch schon im Polizeiruf 110 sehen. Ja, er liest sehr wach, sehr klar, sehr akzentuiert. Er kitzelt hier aber auch wunderbar die witzigen, ironischen Momente heraus. Ich habe wirklich oft gelacht. Die Passagen über den unterkühlten Auftragsmörder Blake, heißt der, lassen einen dagegen ganz schön gefrieren. Also er hat da eine große Bandbreite. Und die Geschichte ist ja nicht unkompliziert, da wir von Person zu Person springen, beziehungsweise innerhalb der Person von der März- zur Juni-Version. Aber Camille Jamal macht es uns sehr leicht, diesem Hörbuch zu folgen. Also das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht.
Ja, man muss ihm ja auch über 10 Stunden folgen. Die Anomalie, so heißt das Hörbuch von Hervé Letellier aus dem Französischen von Romy und Jürgen Ritte. Camille Jamal ist der Sprecher. Es sind 2 MP3-CDs, 10 Stunden, 14 Minuten Hörzeit zum Preis von knapp 25 Euro. Erschienen ist dieses Hörbuch im Argon Verlag. Wir kommen jetzt zu einem Hörbuch von Lissy Doron, geboren 1953 in Tel Aviv. Sie hat Linguistik studiert, bevor sie dann Schriftstellerin wurde. Ruhige Zeiten, so heißt ihr erster Roman. Dafür wurde sie mit dem von Yad Vashem vergebenen Buchmann-Preis ausgezeichnet. 2019 war sie Gastprofessorin für Weltliteratur an der Universität Bern und heute lebt sie in Tel Aviv und Berlin. Wir hatten vor ein paar Wochen das Hörspiel Who the Fuck is Kafka besprochen, nach einem Roman von Lissy Doron. Darin behandelt sie die ambivalente Freundschaft zwischen der israelischen Schriftstellerin Lissy und einem palästinensischen Journalisten. Ein Hörspiel, das Ihnen, Dorothy Meyer-Karweg, gefallen hatte.
Ja, und das hat mich neugierig gemacht auf andere Werke der Schriftstellerin. Und ich habe mir daher die Lesung ihres Romans »Was wäre, wenn« vorgenommen, der ebenfalls in diesem Herbst bei dem Verlag DAV erschienen ist, also DAV für der Audioverlag. Und diese Lesung beginnt folgendermaßen. Wir hören als Interpretin Jördis Triebel.
Dezember 2018, 19 Uhr. Abends. Zu Hause. Ich bin zurück aus dem Hospiz. Igal Ben Dror wird morgen sterben. Er hat seine letzten Tage genau geplant. Ausgerechnet mich hat er gebeten, der letzte Mensch zu sein, den er trifft, bevor er sich aus diesem Leben verabschiedet. Nach vielen Jahren der Funkstille und kurzem Zögern bin ich hingefahren. Einem, der im Sterben liegt, schlägt man keine Bitte ab.
Also wir haben es hier wieder mit der Ich-Erzählerin Lissy zu tun. Das muss man nicht unbedingt mit der Autorin gleichsetzen. Aber diese Lissy hatte eben seit 40 Jahren ungefähr ihren alten Freund Igal nicht mehr gesehen. Und doch wollte dieser Igal ausgerechnet, dass sie zu ihm kommt, bevor er dann eben an Krebs stirbt. Und der Besuch führt dazu, dass Lissy über ihr Leben nachdenkt und den Weg, den beide gingen. Und dieses Leben, davon hören wir dann in vielen kurzen Rückblenden.
Wie kam es denn, dass sich die beiden aus den Augen verloren haben?
Ja, es liegt wohl hauptsächlich daran, dass sie politisch unterschiedliche Wege gegangen sind. Kennengelernt haben sie sich schon als Jugendliche. Und da hören wir einen weiteren Ausschnitt dazu mit Erinnerungen ans Jahr 1967. Und den gewonnenen Sechstagekrieg. Lissy und Igal sind Teenager und ja, miteinander befreundet.
1967. Igal Ben Dror und ich sammeln Fotoreportagen über den Krieg, lesen Zeitungsartikel über die Heldentaten der Soldaten, feiern den Sieg und hören nicht auf zu knutschen. Denn dies ist unser Land, unsere Heimat, uns gehört dieses Land. Igal verrät mir, im nächsten Krieg habe er vor, ein Auge zu verlieren und dann, wie Moshe Dayan, eine schwarze Augenklappe zu tragen. Eine perfekte Verwundung, bestärke ich ihn, und schwöre seinen, meinen Traum, niemanden zu verraten. An einem dieser Tage, die Entscheidung eines hormongesteuerten Augenblicks, schwänzen wir die Schule, um den Sieg mit eigenen Augen zu sehen. Und in Jerusalem erleben wir ihn in seiner ganzen Pracht. In der Altstadt und den Gassen des Sucks hören ihn in Scheppern der Waffen der Soldaten. Wie Tempelritter laufen wir dort herum, hoch erhobenen Hauptes und stolz durch die Gassen der gerade eroberten Stadt. Kinder, umringt von den arabischen Händlern, die ihre Waren verkaufen wollen. Sie bitten die Sieger, die gekommen sind, sich die Besiegten zu begucken, um ein Almosen. Guck mal, Araber in langen Kleidern, wie Mädchen. Wie wollen die so einen Krieg gewinnen? Igal lacht. Und siehst du die Angst in ihren Augen? Sagt er. Verdient haben sie's. Araber verstehen nur eine Sprache, nämlich Härte. Die sind selbst schuld an dem Krieg.
Tja, so war Igal. Überheblich und er glaubt an die militärische Macht Israels. Und dann kommt er selbst zur Armee und wird im Yom Kippur-Krieg von Syrern gefangen genommen. Und als er nach 8 Monaten freikommt, ist er psychisch stark mitgenommen und wird Menschenrechtsaktivist und schreibt viele Posts gegen den Krieg und für die Aussöhnung mit den Palästinensern. Lissy dagegen hat geheiratet, 2 Kinder und 2 Enkelkinder bekommen, lebt in Tel Aviv, schreibt Bücher. Sie ist also einen insgesamt doch sehr anderen Weg gegangen und sie wollte auch in ihrer Armeezeit möglichst nah an die Front und sah nicht beispielsweise auch die panische Angst ihrer Mutter, einer Holocaust-Überlebenden, dass Lissy eben was passieren könnte. Nach dem Tod der Mutter stellt sie fest, dass sich Igal und ihre Mutter geschrieben haben, in ihren Gedanken sehr ähnlich geworden waren. Und sie beginnt nun selbst darüber nachzudenken, ja, ob Igal vielleicht mehr Recht hatte, als sie wahrhaben wollte.
Kommt sie da zu einem Ergebnis?
Also so weit geht Lissy Doron nicht. Es ist hier mehr so ein leichtes Anstoßen, darüber nachzudenken, was der Krieg eben mit Menschen macht und dass es dabei eben keine Gewinner gibt.
Die Gedanken Lissys werden von Jordis Triebel gelesen. Sie ist Mitte 40, Schauspielerin an Theater, aber auch in Film und Fernsehen. Als Hörbuchinterpretin hat sie bislang noch nicht so viel gemacht. Da ist sie noch nicht so bekannt. Wie gefällt sie Ihnen jetzt hier in dem Hörbuch, Dorothee Meyer-Karwick?
Ja, sie hat so eine leicht angeraute Stimme, was sehr gut für mich zu dieser Lissy passt. Ihre Wahrheiten überdenkt in einer Nacht, die der alte Freund Igal eben nicht überleben wird. Sie hat hier auch so eine regelrechte Nachtstimme, so möchte ich es mal bezeichnen. Also sehr bei sich, sehr konzentriert. Mitunter kann sie auch sehr kalt und hart klingen, aber insgesamt führt sie auf sehr gute Art durch diesen kleinen Roman über einen wiedergefundenen Freund, der sie nie vergessen hat. Denn das muss man auch sagen, es ist auch so eine Art Liebesgeschichte.
Was wäre, wenn, so heißt das Hörbuch von Lissy Doron. Die Sprecherin ist Jördis Triebel. Es sind 2 CDs, 2 Stunden 45 Minuten Laufzeit zum Preis von 14 Euro. Erschienen ist dieses Hörbuch im Verlag DAV. Wir kommen jetzt zur Rubrik Kinderhörbuch. Und da geht es heute um eine lahme Ente und ein blindes Huhn. Es ist eine Geschichte von Ulrich Hub. Ulrich Hub wurde in Tübingen geboren und hat in Hamburg eine Schauspielausbildung absolviert. Heute lebt er in Berlin. Er arbeitet als Regisseur an verschiedenen Theatern, schreibt Stücke und Drehbücher und zählt zu den wenigen Autoren, die sich sowohl im Erwachsenen- als auch im Kindertheater einen Namen gemacht haben. Mit Tiergeschichten hat das ja der Autor in An der Arktis um 8, da ging es um Pinguine. Und da gibt es zum Beispiel noch die Geschichte Das letzte Schaf oder auch Füchse lügen nicht.
Ja, genau, das erinnert alles an Tierfabeln. Das heißt, der Autor erzählt anhand einer Tiergeschichte etwas über uns Menschen. Fabeln sind ja kürzere Erzählungen, von denen man was lernen kann. Am Ende gibt es eben so eine Art Moral. Probleme und Sorgen und Konflikte werden hier auf spielerische Art thematisiert und Tiere sind dabei eben die Hauptpersonen.
Ja, und was für Sorgen und Nöte stehen jetzt im Mittelpunkt in der Tiergeschichte Lahme Ente, blindes Huhn?
Lahme Ente, blindes Huhn sind ja sprichwörtliche Tiere und diese lahme Ente, um die es hier geht, die lebt in einem dunklen Hinterhof, den sie nie verlässt. Sie hat auch schon mal überlegt, sich draußen in der Welt umzugucken, hat sich aber bislang nie getraut. Eines Tages bekommt sie dann plötzlich Besuch und zwar von einem blinden Huhn mit Sonnenbrille und die beiden stellen sich dann gegenseitig vor.
Du bist also eine lahme Ente?
Rasch streckt das Huhn seine Flügel nach der Ente aus, untersucht sie von oben bis unten, sogar den Krückstock, dann tätschelt es ihr den Kopf.
Eigentlich wollte ich immer einen blinden Hund haben, aber eine lahme Ente ist besser als nichts. Du kannst mich genauso gut führen auf meiner Reise.
Moment, nicht so schnell.
Schon bei dem bloßen Gedanken daran, ihren Hinterhof zu verlassen, fängt die Ente zu zittern an.
Erst einmal möchte ich wissen, wohin die Reise überhaupt geht.
Irgendwo auf der Welt,
raunt das Huhn,
gibt es einen Ort, an dem der geheimste Wunsch in Erfüllung geht. Kommst du mit?
Da muss ich erst einmal überlegen.
Ja, und als Interpreten hörten wir den Autor selbst, also Ulrich Hub. Die Ente muss überlegen und nach langem Hin und Her willigt sie dann ein. So macht sich dann das ungleiche Paar auf den Weg und erlebt natürlich viele Abenteuer. Also sie müssen beispielsweise durch einen dunklen Wald, durch den kein Laut dringt und kein Sonnenstrahl. Sie müssen über ein sehr schmales Brett, das eine tiefe Schlucht überspannt. Und zwischendurch versucht das Huhn der Ente, allerdings erfolglos, auch noch das Fliegen beizubringen.
Aber das klingt ja gut, ein Ort, an dem die geheimsten Wünsche in Erfüllung gehen. Kommen Sie denn da an?
Naja, das Problem ist zum Beispiel, dass das blinde Huhn einen total doofen geheimsten Wunsch hat, nämlich diesen.
Vergnügt zu leben und alle sollen nach meiner Pfeife tanzen,
antwortet das Huhn nicht ohne Stolz.
Was sagst du nun?
Fassungslos starrt die Ente das Huhn an. Worauf hat sie sich da bloß eingelassen? So einen blöden Wunsch hat sie noch nie gehört.
Bist du noch da?
Unruhig tastet das Huhn nach der Ente.
Jetzt sag schon, wie findest du meinen geheimen Wunsch?
Erstens sind das gleich 2 Wünsche, erklärt die Ente. Und zweitens...
Klugscheißer!
Schnauzt das Huhn.
Und zweitens... Jetzt wird die Ente ein bisschen schrill. Warum sollen alle machen, was ausgerechnet du willst? Übrigens bin ich nicht gewohnt, dass man in diesem Ton mit mir spricht.
Sei doch froh, dass sich überhaupt jemand mit dir unterhält, du Putzlappen. Verrate mir lieber mal deinen geheimen Wunsch.
Pah, darauf kannst du lange warten.
Aber das ist unfair, beschwert sich das Huhn. Ich habe dir meinen geheimen Wunsch schließlich auch verraten.
Darum habe ich dich nicht gebeten.
Hätte ich mir bloß einen blinden Hund genommen.
Das habe ich gleich gesagt, gibt die Ente zurück.
Tja, man hört, sie beiden gehen nicht besonders nett miteinander um.
Und manchmal scheint es besser zu sein, wenn Wünsche nicht in Erfüllung gehen.
Ja, das ist wohl eine Moral dieser Geschichte. Darüber hinaus geht es darum, miteinander klarzukommen, auch wenn man sehr unterschiedlich ist, sich immer wieder missversteht, sich über den anderen auch mal so richtig ärgert. Das blinde Huhn ist oft richtig unverschämt und auch die lahme Ente hat so ihre Macken. Am Schluss raufen sie sich dann aber doch zusammen, teilen Erdnüsschen und kuscheln sogar miteinander. Insgesamt ist es eine Geschichte, in der Kinder viel über sich in der Gemeinschaft mit anderen lernen und die ein bisschen erinnert an Oh, wie schön ist Panama von Janosch.
Gelesen wird die Geschichte ja vom Autor selbst. Ist das in diesem Fall eine gute Idee?
Ja, ich würde sagen, also Ulrich Hupp ist ja nicht so als der Feinmotoriker unterwegs. Er legt Huhn und Ente doch mit sehr lauten, groben Tönen an. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht alle, aber doch viele Kinder mögen. Er hat dabei ja auch eine recht wandelbare Stimme und weiß den Witz seiner Geschichte gut herauszuarbeiten. Dies vor allem in der wörtlichen Rede, das haben wir ja vorhin auch gehört.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karwig. Wir sprachen über Lahme Ente, blindes Huhn von Ulrich Hupp, eine Autorenlesung, eine CD, eine Stunde, 4 Minuten Laufzeit zum Preis von 10 €. Und empfohlen ist dieses Hörbuch für alle ab 8 Jahren. Erschienen im Verlag Hörbuch Hamburg im Label Silberfisch. Wir verabschieden uns. Am Mikrofon waren
Dorothee Meyer-Karwig
und Christiane Hillebrand.